Ja, das ist genial, dass sie sowas vorher macht. Ist das üblich? Oder nur, wenn der Redner langweilig aussieht, muss man vorher noch mal einmal sich bewegen, damit man die nächsten anderthalb Stunden durchhält, ne? Nee, anderthalb Stunden dauert es nicht, nur 90 Minuten. Ich komme aus einem halbchristlichen Elternhaus. Meine Mutter ist gläubig, mein Vater nicht. Und das Bild, das meine Mutter von Gott gemalt hat, hielt ich natürlich immer für die Wahrheit. Und ich bin froh, dass das nicht die Wahrheit ist. Ich habe das aber leider erst rausgekriegt, als ich schon lange gläubig war. Habe aber immer eigentlich aus der Angst heraus gelebt, mein Christsein. Und habe erst dank auch des Bibelseminars Wuppertals, also ich bin froh, dass Gott mich in die Ausbildung geschickt hat, die theologische Ausbildung zu machen, am Bibelseminar in Rade vom Wald erst gelernt, die Bibel wirklich zu lesen, was dort wirklich steht. Und darum bin ich begeistert. Seitdem bin ich ein fröhlicher Christ. Und ich möchte euch heute mitnehmen in diese Thematik, diese Frage, was macht mich für das Leben stark? Ich habe ein kleines Filmchen mitgebracht. Ich habe es vorhin noch nicht erwähnt, aber was ich auch gerne mache, ist Klettern. Jetzt bin ich nicht so in den Bergen unterwegs, sondern wir haben im Ruhrgebiet Hochsalgärten, glaubt man gar nicht, ne? Ruhrgebiet gibt es richtig große, klasse Hochsalgärten, sogar nicht an Pfählen aufhängen, sondern an Bäumen. Es gibt im Ruhrgebiet Bäume, genau. Und ein kleines Filmchen, ihr werdet erstmal noch gar nicht viel hören und irgendwann hört ihr dann das Seil surren und dann müsst ihr auf einen Satz hören. Das ist das Edelste, habe ich da gerufen. Und das kam aus meinem ganzen Herzen. Jedes Mal, wenn ich im Hochsalgarten bin und an so einer Rutsche stehe, man nennt das Rutsche, also dann, wenn man nicht nur klettert und sich festhält mit Händen und Füßen, sondern wenn man an so einer sogenannten Insel ist, also da hat man einen festen Podest am Baum, da ist man auch gesichert, aber irgendwann hängt man sich in so eine Rolle rein und dann muss man loslassen. Dann hängt man mit zwei Seilen gesichert oben in dieser Rolle und jedes Mal überlegt man, sind beide richtig gesichert und obwohl ich es alles überprüft habe, der Sprung ins Nichts ist so mies. Aber es ist ja nur eine halbe Sekunde, ja? Nach einer halben Sekunde, wenn der Seil dann straff ist und man drin hängt, dann weiß man, er hängt, ja? Und dann kann man wirklich jauchzen, wie Babys das gerne machen, ich schreie fast jedes Mal, es ist das Edelste. Das Edelste, was wir Menschen haben, das Schönste, was wir im Leben haben, und das ist das, was uns stark macht, ist, wenn wir sicher sind. Jeder Mensch braucht Sicherheit in seinem Leben. Und je früher Sicherheit in unser Leben reinkommt, am besten schon im Mutterleib, also selbst wenn die Mutter sich wohlfühlt, sich sicher fühlt, wenn sie sich freut auf das empfangene Baby und das wachsende Baby, das hat schon Einfluss, jetzt habe ich mir diese ganzen chemischen Begriffe nicht gemerkt, aber ich finde es faszinierend, dass das mittlerweile bekannt ist, wenn sich jemand selber sicher fühlt, ergibt er das schon selber durch welche Stoffe auch an sein Baby weiter. Und wenn Kinder noch im Mutterleib schon die Angst, die bekommen schon Gifte mit fließen mit rein von der Mutter, wenn sie Angst hat vor der Zukunft, wenn sie Angst hat in ihrem eigenen Leben, wenn sie ihr Leben nicht im Griff hat, Sicherheit ist das Wichtigste, was wir in unserem Leben brauchen. Und wenn wir sicher sind, wenn wir eine Sicherheit wissen, nicht nur empfinden, sondern von einer Sicherheit wissen, dann macht uns das stark. Und wenn wir diese Sicherheit erleben, dann empfinden wir auch dieses als das Edelste, was wir im Leben haben können. Wir können im Leben manchmal die schwierigsten, auch die traurigsten und die erschreckendsten Erlebnisse in unserem Leben haben und darin stark sein. Wir können selbst in Trauer fröhlich sein. Es gibt Christen oder es gibt Menschen, die sind in ihrer Trauer noch fröhlich. Dann ist der Spaß vorbei. Aber sie sind noch fröhlich. Warum? Weil sie stark sind. Weil sie stark sind in Christus, weil das, was sie wissen über ihr Leben, sie stark macht. Und das, was Jesus ihnen sagt in ihrem Leben, das sie stark macht, das ist das Edelste. Ich habe im Keller eine Kiste mit Briefen. Die habe ich bekommen von einer Frau, in die ich anfangs nicht verliebt war, die ich aber interessant fand. Die habe ich dann irgendwann mal geheiratet. Und diese Frau habe ich kennengelernt in der Zeit, da gab es noch kein Internet. Oh, ich habe jetzt irgendwo gehört von einem Schüler, der fragte mich jetzt mal, wie habt ihr eigentlich eure Mails bekommen, als es noch kein Internet gab? Ja, das ist die Zeit, ja, als die Mails noch in Papierform kamen. Und das war sehr interessant. Als ich nämlich langsam begann, Bettina immer interessanter zu finden, wurden die Briefe natürlich auch immer interessanter für mich. Und ich weiß auch noch, wenn ich dann von der Werkstatt in der Mittagspause, ich wusste, mittags kommt immer die Post, und dann habe ich grundsätzlich in der Werkstatt immer die Mittagspause genutzt, um nach Hause zu fahren mit dem Fahrrad, um zu gucken, ob eine Post gekommen ist von Bettina. Wir wohnten 500 Kilometer entfernt. Es gab übrigens damals auch schon Mobilfunk, Mobiltelefonieren gab es auch schon. Dann konnte man ein 20 Meter Telefonkabel kaufen und dann konnte man den Flur verlassen, um aufs eigene Zimmer zu gehen. Ne? Kennt ihr das auch noch? Ja, das war dann Mobilfunk. Dann war man nicht mehr an den Flur gebunden und alle hörten, was man so telefoniert. Diese Briefe, und je intensiver diese Beziehung wurde, umso interessanter wurde es für mich, mich festzulegen oder festzustellen, will ich mit dieser Person auch dauernd zusammen sein. Je mehr ich über diese Person wusste, über diese Bettina, ich fand sie zwar als Persönlichkeit interessant, aber die Zeit hat mir immer deutlicher gemacht, in die kann ich mich sogar verlieben. Warum? Weil ich immer mehr über sie wusste. Sie war ja weit weg. Ich hatte sie im Urlaub kennengelernt. Es war also eine Urlaubsbekanntschaft. Und nur über die Briefe haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns im halben Jahr 50 Briefe geschrieben. Aber nur dreimal gesehen für ein paar Stunden. Und das, was ich über sie wusste, war das, was ich nach und nach von ihr erfahren habe. Und ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen aus Matthäus 13. Es ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Matthäus 13. Die Verse 1 bis 9, wir lesen erstmal nur die Geschichte, die Jesus dort erzählt, ein Gleichnis, eine Beispielgeschichte, und dann stellen wir fest, da müssen wir mehr zu lesen. Matthäus Kapitel 13, ab Vers 1. 1 bis 9. An dem Tag ging Jesus aus dem Haus und setzte sich an den See, und es versammelten sich eine große Menschenmenge um ihn, sodass er in ein Schiff stieg und sich hinsetzte, um vom Ufer aus das Volk zu lehren. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sagte: Seht, es ging ein Sämann aus, um zu säen, und in dem er säte, fiel einiges des Kornes an den Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Es ging zwar auf, aber weil es keine tiefe Erde hatte, weil es keine tiefe Erde hatte. Aber als die Sonne aufging, verwelkte es schnell, weil es keine Wurzeln hatte und verdorrte wieder. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten es. Anderes wiederum fiel auf gutes Land, und dort brachte es Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Die Jünger hörten diese Geschichte und haben sie gefragt: Hä? Kann ich verstehen? Und darum lesen wir weiter. Also, Jesus ist barmherzig mit seinen Jüngern. Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Fragten sie. Und Jesus sagte ihnen dann, warum er das in Gleichnissen macht. Und dann erklärt er aber den Jüngern selber und sagt: Ich will es euch genau erklären. Vers 19. So hört nun dieses Gleichnis vom Seemann. Wenn jemand das Wort vom Reich hört, aber es nicht versteht, dann kommt der Böse und nimmt es weg, was in sein Herz gesät wurde. Das ist der, bei dem am Weg gesät ist. Bei dem aber, der auf das Steinige gesät wurde, das ist ein solcher, der das Wort Gottes hört und es auch sofort mit Freuden aufnimmt, aber es hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch. Wenn sich Trübsal oder Verfolgung erhebt um des Wortes Gottes willen, so ärgert er sich. Bei dem aber, wo unter die Dornen gesät wurde, das ist der, der das Wort hört, und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Bei dem aber, wo das auf gutes Land gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt, und der eine trägt hundertfach, der andere aber sechzigfach und andere dreißigfach. Es gibt unterschiedlichste Gründe, weshalb das Wort Gottes bei uns in unserem Herzen nicht ankommt. Wenn ich euch jetzt fragen würde und wenn wir mal aufzählen sollten, wie viele Verheißungen, also Versprechungen Gottes in der Bibel gibt, bin ich immer wieder überrascht, wie wenig wir die Verheißungen Gottes kennen, Versprechungen Gottes kennen, oder wenn wir sie kennen, wie schlecht oder manchmal wie falsch wir sie einordnen. Und wie vieles an uns vorbei rauscht, wie vieles wir vielleicht nett finden, gut finden, aber es unser Leben nicht wirklich verändert. Und es hat meines Erachtens ganz viel damit zu tun, dass das Wort Gottes nicht wirklich bei uns landet, weil unser Herz einen bestimmten Zustand hat, nämlich wie eine Saatfläche. Das Wort Gottes hören wir, ihr hört es heute Morgen. Aber das, was bei euch ankommt, das, was bei uns als Hörer ankommt, kommt so unterschiedlich an, weil unser Herz unterschiedlich, in unterschiedlichen Zuständen ist. So ähnlich, wie wir hier in diesem Gleichnis hören, wie unser Herz vorbereitet ist, nämlich mal wie ein Weg, der festgetrampelt ist, oder wie ein steiniger Boden, oder wie eine Gegend, wo ganz viel Dornen sind und Gestrüpp, oder eben ein gut beackertes Land. Und wir schauen uns mal diese unterschiedlichen Flächen an. Ich habe noch eine PowerPoint mit Bildern mitgebracht. Die können wir nebenbei angucken und schauen uns dazu. Ja, da habe ich die falsche PowerPoint rausgewählt, aber da ist der Text. Einmal aus Matthäus 8, 13, Vers 18. So hört nun ihr dies Gleichnis von dem Sämann. Wenn jemand die Botschaft über Gott hört und sie nicht versteht, so kommt der Böse und reißt es hinweg, was in sein Herz gesät ist, das ist der, bei dem auf den Weg gesät wird. Ich weiß nicht, in welchem Zustand dein Herz ist und was alles in deinem Leben gelaufen ist, was alles über dein Herz getrampelt ist. Das, was über dein Herz trampelt, wo Leute dir Böses angetan haben, wo Leute ungerecht waren, vor allem am besten noch, wenn es Christen waren, das trampelt unser Herz fest, unseren Herzensboden. Und je nachdem, was wir erlebt haben, bringen wir eine bestimmte Erwartung an Gott mit, weil wir etwas Bestimmtes erlebt haben. Wir wissen, dass Botschaften in unserem Leben ankommen, in Menschenleben ankommen, in Kinderleben ankommt, eine Botschaft, die prägt bis ans Lebensende. Wenn jemand von sich weiß, meine Eltern haben mich nicht gewollt, ich bin ein Unfallkind, dann macht das etwas mit einer Person und es hat Einfluss darauf, ob und wie ich das Wort Gottes höre. Wenn jemandem gesagt wird, besser wärst du nicht gewesen, dann wäre unsere Ehe noch vorhanden. Du bist schuld daran, dass unsere Ehe gescheitert ist. Dann ist das eine Botschaft über das Leben dieses Menschen und das ist ein Festtrampeln, eine Botschaft, wo das Herz festgetrampelt ist. Und möglicherweise nimmt ein Mensch, wenn er dann das Wort Gottes hört, wenn er dann etwas hört von dem liebenden Vater, dann weiß er oder denkt dieser Mensch nicht bewusst, das läuft automatisch in uns ab, dann ist diese Botschaft in diesem Herzen, ich bin schuld daran, wenn Dinge nicht funktionieren. Vielleicht, wenn du im Wort Gottes dann liest und sagst, dass du einen Auftrag hast, dass du mit deinen Gaben Gott dienen könntest, dann empfindest du diese Botschaft vielleicht, aber du denkst, jetzt darf ich nichts falsch machen. Denn wenn ich etwas falsch mache, wenn ich irgendwie einen Fehler mache, dann könnte das nicht funktionieren. Irgendetwas geht kaputt. Dann zieht sich vielleicht Gott zurück, wie sich mein Vater zurückgezogen hat, weil ich geboren wurde. Oder weil daran die Ehe meiner Eltern gescheitert ist. Je nachdem, was wir erlebt haben, je nachdem, was in unserem Herzen angekommen ist, welche Botschaft bei mir angekommen ist, ist mein Herz festgetrampelt. Und dann hören wir zwar das Wort Gottes und eure Kollegen und Nachbarn hören das Wort Gottes, weil ihr über euren Glauben redet, aber sie hören es zwar, aber sie können es nicht verstehen. Es kann in ihrem Herzen gar nicht landen. Es kann manchmal bei uns, selbst bei frommen Leuten, nicht landen, weil die Ungerechtigkeit, die uns jemand angetan hat, auf unserem Herzen getrampelt hat und das noch fest ist, weil es hart ist. Das, was wir denken, das, was wir an Erwartungen an unser Leben haben, das prägt unser Herz, unser Denken, unser Empfinden und unsere Fähigkeit, Gottes Wort hören zu können. Ich weiß nicht, welche Botschaft über deinem Leben steht, aber manche leben nach dieser Botschaft, ich bin nichts wert. Wenn diese Botschaft auf deinem Herzen rumgetrampelt ist, ich bin nichts wert und ich muss alles jetzt dafür tun, um irgendwie Wert zu bekommen, dann werde ich entsprechend leben und ich werde auch alle Botschaften aus der Bibel immer so lesen, ich muss etwas tun, damit ich wertvoll bin. Selbst wenn da steht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, wo wir vielleicht viele denken, Mensch, das ist doch eine Liebeserklärung Gottes an mich. Gibt es manche, die sagen, ja, aber was muss ich dafür tun? Ich habe meinen Vater sehr geschätzt und sehr bewundert. Den hatte ich auch immer ein bisschen lieber als meine Mutter, weil meine Mutter eben so furchtbar anstrengend war als fromme Pietistin. Aber ich habe irgendwann festgestellt, mit Anfang 20, ich habe ihm irgendwann mal wegen irgendeiner rassistischen Aussage mal gesagt, das stört mich, das gefiel mir nicht. Ich habe den Eindruck, das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich meinem Vater widersprochen habe. Und danach hat mein Vater nie wieder mit mir über irgendwelche tiefsinnigen Dinge gesprochen, bis ich Mitte 40 war. Mein Vater ist ein Pflegefall mittlerweile und irgendwann jetzt vor einem Jahr hat mein Vater das erste Mal wieder nach 25 Jahren mein Großer zu mir gesagt, weil ich der älteste Sohn bin. Mein Großer, das war immer der Titel bei uns, mein Titel. Und dann hat mein Vater eines Tages beschlossen, mich nicht mehr bei meinem Namen zu nennen. Warum? Weil ich ihm widersprochen habe. Und dann habe ich verstanden, wusste mich immer dann geliebt, wenn ich nicht widerspreche. Die Botschaft in meinem Leben war, du darfst nicht widersprechen. Du darfst nicht dagegen sein, du musst immer gehorsam sein. Solange du gehorsam bist, bist du geliebt. Mein Bild von Gott war genau dieses Bild. Ich bin so lange von Gott geliebt, solange ich gehorsam bin. Das ging bis da rein, dass ich irgendwann eine Berufung bekam, den hauptamtlichen Dienst zu gehen. Und ich habe ihn gemacht, weil ich wusste, du musst es machen, sonst bist du Gott ungehorsam. Aber nicht aus Freude, nicht aus Leidenschaft, sondern aus der Angst, ungehorsam zu sein. Das habe ich aber erst mit Mitte 30, Ende 30 verstanden. Da war ich schon längst Pastor. Und wenn wir, was wir erlebt haben, ist unser Herz möglicherweise festgetrampelt von den Dingen, die uns geprägt haben, auf unserer Gemeinde, aufgrund der Botschaften, die gepredigt worden sind, oder aufgrund unserer Erziehung, oder von irgendwelchen schwierigen Sachen, oder wo das Wort Gottes einfach falsch ausgelegt worden ist. Und ich will gar nicht darüber reden, ob irgendjemand das Wort Gottes falsch auslegt. Ich möchte euch nur heute Morgen im Namen Gottes dafür sensibilisieren und sagen, in welchem Zustand ist mein Herz? Gibt es Botschaften in meinem Leben, die vielleicht gar nicht dem Wort Gottes entsprechen? Und sucht ihr einen Seelsorger, sucht euch einen geistlichen Menschen und deckt mal auf und bringt das vor Jesus und sagt, Jesus, bitte beacker meinen festgetrampelten Weg, auf dem Leute auf meinem Herzen rumgelaufen sind. Vielleicht ist es auch eine Botschaft, die du selber dir in deinem Leben zugelassen hast, weil du nicht vergibst. Weil du sagst, dieser ist ungerecht und solange dieser Mensch und diese Ungerechtigkeit in meinem Leben nicht zurücknimmt, so lange bleibt mein Herz halt festgetreten und festgetrampelt. Und manche können das Wort Gottes nicht annehmen und es verändert sich in ihrem Leben nichts. Sie bleiben immer noch Stinkstiefel oder immer noch herrisch oder immer noch neidisch oder immer noch vergleichend mit anderen oder fühlen sich immer noch wertlos. Warum? Weil sie nicht loslassen, weil sie die Schuld und das Böse, was man ihnen angetan hat, nicht loslassen. Ich mache jetzt keine Predigt übers Vergeben, das wäre nochmal eine eigene Geschichte, wo Jesus davon redet, was für ein Schatz es ist, wenn wir vergeben. Das nur am Rande. Aber ich glaube, wir verstehen, was es heißt, wenn unser Herz vielleicht festgetrampelt ist und das Wort Gottes dein Leben nicht verändert, weil es vielleicht fällt rauf und du hörst es. Aber wir haben gehört, dass Satan kommt und er reißt es einfach wieder weg. Es kommt einfach weggerissen. Es verändert nichts in deinem Leben, weil dein Herz festgetrampelt ist. Das zweite Beispiel, das Jesus erwähnt, der zweite Vergleich ist an Vers 20. Bei anderen fällt die Botschaft auf felsigen Boden. Sie hören die gute Botschaft und sie wird auch mit Freuden aufgenommen, aber sie kann keine Wurzeln schlagen. Dieser Hörer ist wetterwendisch. Wenn sie in Bedrängnis oder Schwierigkeiten wegen der Botschaft geraten, geben sie gleich auf. Was ist dieser steinige Boden? Ein steiniger Boden ist sehr schön vergleichbar mit unserer aktuellen Jahreslosung, wo Gott nämlich sagt in Hesekiel, ich will dir ein neues Herz geben und will das steinerne Herz rausnehmen. Habt ihr bestimmt eine Predigt schon zugehört in diesem Jahr? Habt ihr es? Ja? In vielen Gemeinden wird die Jahreslosung so zum Jahresanfang gepredigt. Das steinige Herz ist das, wo ich selber regiere in meinem Leben, wo ich der Herr bin. Die Bibel beschreibt immer da ein steiniges Herz, wo jemand auf sich selbst hört, wo man sich selbst zum Maßstab seiner Entscheidung macht. Wir werden vielleicht, wenn sie fromm sind, werden sie alle von sich sagen, nein, ich gehöre doch dem Herrn Jesus und dem gehöre ich doch und der regiert. Und es gibt so ein schönes Lied, regier in mir, in deiner Kraft, habt ihr vielleicht auch schon gesungen. Wir singen das alle und wollen das auch und das ist auch unser Wunsch und gleichzeitig stellen wir doch immer wieder fest, dass wir in Wirklichkeit uns selbst regieren, manchmal aufgrund der Botschaft, die wir bekommen haben in unserem Leben. Dass wir nicht wirklich loslassen, dass wir dass wir selber schauen, dass wir gut durchs Leben kommen, dass wir gut mit unserem Geld auskommen und dass wir unseren Vorteil haben, dass wir unser Recht bekommen und dass wir die Herren bleiben. Und wenn wir merken, Jesus redet zu dir und wenn er dir sagt, Mensch, das wäre eigentlich dran, du müsstest jetzt eigentlich mal den anrufen, diesen Menschen, und du müsstest da mal um Verzeihung bitten, dann machen wir es nicht. Oder wenn du weißt, eigentlich werde ich gebraucht, eigentlich wird meine Zeit oder mein Geld hier gebraucht und ich tue es nicht. Dann regiere ich über mich selbst. Oder wenn ich in einem Streit mit jemandem bin und ich eigentlich weiß, jetzt müsste nicht nur der Klügere nachgeben, sondern hier müsste ein geistlicher Mensch müsste jetzt mal nachgeben. Aber dann bist du doch nicht geistlich in dem Moment. Sagst, nein, nein, ich will jetzt aber nicht geistlich sein, ich will jetzt Recht haben. Dann regierst du. Und dieser Herzensboden, wo wir selbst regieren, der ist steinern. Und da, wo das Wort Gottes reinfällt, dann nicken wir das, ganz viele Dinge nicken wir ab und finden die ganz toll. Aber wir leben es nicht, wir setzen es nicht um. Jesus beschreibt es in seinem Bild bei diesem steinigen Boden. Das macht Spaß, ne? In einem Kiesbeet zu rupfen. Habt ihr das schon mal gemacht? Unkraut jäht im Kiesbeet? Das ist nett, weil das geht so leicht raus. Ja, die wachsen zwar auf, die Pflanzen, aber die lassen sich sofort zupfen. Das Wurzelwerk hat keinen Halt. Und dieser Glaube von Menschen, die in Wirklichkeit sich selbst regieren, die in Wirklichkeit nicht demütig sind, sich nicht Gott und seinem Geist unterordnen, sondern nur pseudo-geistlich sind, die haben keinen Halt. Ihr Glaube hat keinen Halt. Da lässt sich das sofort ausrupfen. Und Jesus beschreibt es damit. Er sagt, solche Hörer sind wetterwendisch. Wenn sie in Bedrängnis oder in Schwierigkeiten wegen der Botschaft geraten, geben sie auf. Ich habe so viele Christen erlebt, die dann, wenn sie in Schwierigkeit kommen, mit Gott hadern und ihr Glaube zerbricht, weil sie in Not kommen. Arbeitslosigkeit, Todesfälle, was auch immer. Das sind wirklich schwere Dinge. Aber ich habe auch erlebt, dass Leute, dass Christen darin stark werden, sogar im Glauben. Selbst in schweren Todesfällen, in großen Nöten ihres Lebens, werden sie stark im Glauben. Warum? Weil die einen festgewurzelt sind und die Botschaft Gottes annehmen und sagen, darin verharre ich, das gibt mir Halt und Kraft und Stärke in meinem Leben. Und andere haben die Botschaft Gottes falsch verstanden und sie haben zum Beispiel immer geglaubt, wenn ich Christ bin, muss Gott sich um mich kümmern und da muss alles glatt laufen. Und wenn Krankheit kommt, wenn Arbeitslosigkeit kommt, wenn früher Tod kommt, dann zerbricht der Glaube. Oder wenn sie merken, am Arbeitsplatz ist es schwierig, zu meinem Glauben zu stehen, dann sind sie wetterwendisch und dann halten sie sich an die Botschaft, die man halt am Arbeitsplatz redet. Und sie reden von Montag bis Freitag, reden sie in einem Vokabular, wo sie sich in der Gemeinde dafür schämen würden. Warum? Weil sie Angst haben. Sie lassen sich regieren von dem Mainstream oder von der Stimmung oder von der Anerkennung der Menschen am Arbeitsplatz. Und sie lassen sich nicht regieren von ihrem Herrn, der sagt, ich möchte ganz gerne, dass du auch von Montag bis Freitag an der Arbeit oder an der Uni oder in der Schule, dass du dort auch da auch Gottes Kind bist, dass du auch da das anwendest, was du im Wort Gottes erkannt hast. Und ich sag euch, wo immer ihr euch zum Wort Gottes stellt und mit Fröhlichkeit, aber mit einem klaren Standing zu Jesus steht, werdet ihr stärker werden im Glauben. Und jede Anfechtung, jeder Angriff, jedes Hinterfragen, jedes Auslachen oder auch jeder dumme Spruch über deinen Glauben wird dich, wenn du in Christus bleibst und dich auf das setzt, was er dir wirklich schenkt, wirst du stärker werden. Es soll nicht dazu führen, dass wir zu komischen Kauzen werden. Es soll nicht dazu führen, dass die Leute nur noch sagen, mit dem kannst du nicht mehr reden, weil der keine Ahnung vom Leben hat. Das ist damit nicht gemeint. Aber Christus zu verleugnen, deinen Glauben und deine Stärke zu verleumden, wird dich schwächer machen im Glauben. Und es wird immer weniger Wirkung des Wortes Gottes bei dir bleiben. Du wirst immer wieder und immer stärker abnicken, Gutes vielleicht finden in dem, was du sonntags oder in der Bibelstunde oder in der stillen Zeit liest. Aber du wirst es immer weniger leben. Du wirst immer schwächer werden im Glauben. Und du wirst immer weniger ein Segen sein für andere. Du wirst immer weniger Wunder in deinem Leben erleben. Warum? Weil dein Herz hart ist und es wird immer härter, weil du selbst regierst.
Du sagst, nein, ich will, dass mein Leben glatt läuft. Nein, ich will nicht Schwierigkeiten in meinem Leben haben. Ich will nicht gegen die Meinung stehen. Ich will da mitlaufen, damit das Leben leichter ist. Dann regierst du und nicht dein Gott. Das dritte Beispiel, das wir hören, ist ab Vers 22. Bei den anderen, wie das unter das Gestrüpp gesät ist, das ist, der die Botschaft hört, und die Alltagssorge und der Reichtum ersticken die Botschaft und bringen keine Frucht. Der Reichtum in unserem Land ist ja Chance und Geisel zugleich, finde ich. Wir Deutschen sind so reich, wir gehören zu den reichsten Nationen der Erde. Selbst Hartz-IVler sind immer noch die reichsten Arbeitslosen in der ganzen Welt. Und wir klagen doch bis zum Abwinken. Ich habe bei mir über meinem Schreibtisch extra einen Spruch hängen, der mich immer wieder daran erinnern soll. Der kommt von Schopenhauer. Er sagt, wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. Kennt ihr wahrscheinlich hoffentlich nicht, oder? Also ich kenne genug EG-Gemeinden, die würden sich zum Beispiel freuen, in so einem Haus ihren Gottesdienst feiern zu dürfen oder mit so einer Band und so weiter. Wir schauen so oft auf das, was wir nicht haben. Wir lassen uns, gerade wir Deutschen, wir sind so ein Sorgenland, ja, eine Sorgennation. Wo wir uns Sorgen machen, da wünschen andere sich, das wäre ihr Lebenszustand. Und solange wir unser Augenmerk darauf schauen, wie es uns wirtschaftlich geht, wie Leute über uns denken, was wir können oder was wir rocken können oder wo wir Einfluss haben, solange wir auf diese Dinge schauen, werden wir entsprechend das Wort Gottes lesen. Und es wird vor allem immer das, was wir hören, wird immer wieder von den Sorgen erstickt werden. Ich nehme mal aus diesen vielen Sorgen, die man haben könnte, die Geldsorgen raus. Das ist, glaube ich, so eins, weil das eins der stärksten Sorgen ist, die wir so haben. Wir gucken immer aufs Geld. Je reicher wir werden, gucken noch mehr aufs Geld, je mehr sie haben, weil sie Angst haben, das zu verlieren. Es gibt kein Gebot des Spendens. Das ist auch super. Man muss nicht den sogenannten Zehnten geben. Das ist ein Gebot im Alten Testament an Israel. Und trotzdem finde ich es interessant, dass ganz viele Christen das auf sich anwenden und sagen, ich möchte grundsätzlich mindestens 10% meines Einkommens Gott geben. Wir brauchen noch gar nicht diskutieren, auch vom Brutto und von Netto und so weiter, darum geht es mir gar nicht. Ja, aber das ist schon interessant, ja, wenn die einen sagen, aber nur vom Netto, ja, Brutto ist zu viel. Dann merkt man schon, wer ist denn hier der Herr über das Geld? Dann bin ich doch offensichtlich selber der Herr und ich möchte, dass Jesus nur über die 10% des Nettos regiert und nicht über mehr. Meine Frau und ich haben beschlossen, wir geben grundsätzlich mindestens 10%. Ich sage euch das nicht, um mich irgendwie darzustellen, sondern ich will es euch erzählen, weil ich damit Wunder erlebt habe. Ich habe das auch schon gelebt, als ich noch Schüler war und ich als Honorarkraft gearbeitet habe und mein Benzingeld immer mir selber verdienen musste. Ich war auf einer Jugendkonferenz und das war in der Mitte des Monats. Und am Ende des Monats gab es immer mein Honorar. Und jetzt war das Geld, ich hatte zwar noch Geld und jetzt war eine Sammlung und dann habe ich mein ganzes Geld weggegeben. Und meine kleine 80er, heute fährt man 125er, ne, mit 16, eine 80er fuhr ich damals. Jetzt war der Tank noch voll, aber der Tank reichte immer nur für eine Woche, aber ich hatte noch 2 Wochen, bis der Monat rum war. Und das Geld habe ich weggegeben, ich in meinem Wahnsinn. Und nach einer Woche war der Tank leer. Jetzt brauchte ich aber noch für eine Woche Sprit, damit ich immer zur Berufsschule fahren konnte. Und der Tank war leer und ich bin gefahren und bin gefahren und bin gefahren. Und als ich dann nach einer Woche mit leerem Tank gefahren bin, habe ich getankt, als das Geld wieder da war. Der war auch ratzefatz leer und Gott hat mir eine Woche lang einen leeren Tank geschenkt und Moped das fuhr. Ich sage damit nicht, dass Gott das immer so macht, sondern es hat mich etwas gelehrt. Es hat mich als jungen Christ gelehrt, mach das! Halt dich daran, wer soll dich regieren? Damals, wie gesagt, war es immer noch aus der Angst heraus, ne? Und dann war ich natürlich fasziniert, dass Gott Wunder tut. Aber wer das nicht ausprobiert, wer sich von den Sorgen des Lebens, wenn sich von den Sorgen des Geldes, wer sich davon steuern lässt und manipulieren lässt, wird Gott in seinem Leben nicht erleben. Im letzten Jahr ist einer unserer Mitbewohner ausgezogen in unserer Familie, den muss ich euch noch vorstellen. Dieser Mitbewohner ist in unsere Familie gekommen durch folgendes Ereignis. Meine Frau und ich waren bei einer Mission angestellt. Ich war schon bei einer Mission angestellt, bevor ich die theologische Ausbildung gemacht habe. Und damals haben wir uns dann darauf eingelassen, dass wir beide zusammen ein Gehalt bekommen, obwohl meine Frau auch voll mitgearbeitet hat. Und dann war das auch noch ein kleines Gehalt. Und ich hatte damals eben auch Sorge ums Geld. Und dann habe ich trotzdem aber beschlossen, weil wir haben beschlossen, wir geben trotzdem immer unsere 10%. Das ist das Minimum. Und das Geld war immer extrem knapp. Und dann habe ich mein Missionswerk gebeten, ob ich mir noch einen Nebenjob besorgen darf als Allkurier. Ich fahre einfach so gerne. Und dann habe ich einmal in der Woche im Tiefflug immer sonntags abends um 7 Uhr bis montags morgens 7 Uhr bin ich immer von Kiel, wir lebten damals an der Ostsee, nach Bad Hersfeld gefahren, Zeitungen holen und Zeitungen wegbringen. Eine Nachtschicht jede Woche, schönes Geld, schöne Fahrt, immer Tempo, leere Autobahn und so. Nach 3 Monaten ging dieser Job aber wieder flöten. Jetzt hatte ich so ein bisschen Geld an die Seite legen können, weil wir immer knapp bei Kasse waren. Und was ist? Ein paar Tage später, nachdem dieser Job zu Ende ist, geht unsere Waschmaschine kaputt. Und das komplette Geld, das ich da verdient hatte, an die Seite gelegt habe, ging für diese Waschmaschine drauf. Mein erster Gedanke war, Gott gönnt mir nichts. Jetzt bin ich in der Mission. Wir konnten übrigens eigentlich keine Kinder kriegen. Die Ärzte haben uns gesagt, wir können keine Kinder kriegen. Wir waren jetzt schon seit 8 Jahren zu dem Zeitpunkt kinderlos und gesagt, Kinder können wir nicht kriegen. Das Jugendamt gibt uns auch keine, weil wir zu wenig Geld verdienen. Also pflegen, adoptieren dürfen wir auch nicht. Und jetzt geht uns noch das Geld wieder flöten, was ich gerade mühselig dazu verdient habe. Und mein Bild von Gott war, der gönnt mir nichts. Es gibt zum Glück einen Heiligen Geist, habt ihr schon mal von gehört, ne? Der kam auch zu mir und hat zu mir gesprochen und gesagt, Nils, weißt du was, ich habe für die 3 Monate den Job gegeben, erstens, an dem du richtig Spaß hast. Und du hast in der Zeit die Möglichkeit gehabt, so viel Geld zu verdienen, dass du diese Waschmaschine kaufen kannst. Und dann wurde ich wieder fröhlich. Diese Waschmaschine ist letztes Jahr wieder ausgezogen, die wir da gekauft haben. 15 Jahre hat sie gehalten, die mir Gott damals für 15 Jahre uns geschenkt hat. Und es macht deutlich, wovon will ich mich prägen lassen? Von den Sorgen, von dem, was nicht läuft? Oder möchte ich tatsächlich in Wirklichkeit meine ganzen Sorgen Jesus anbefehlen und sagen, Jesus, du sorgst für mich. Das klingt so profan, das klingt vielleicht so allgemein und ihr werdet den Satz vielleicht schon oft gehört haben oder selber manchmal gesagt haben. Aber Jesus sagt uns durch das Wort Gottes, wenn du dich von den Sorgen beeindrucken lässt, dann wird das Wort Gottes auch an dir nicht wirken. Es wird keine Kraft haben, wenn du dich von den Sorgen bestimmen lässt. Du kannst dich aber auch dafür entscheiden zu sagen, so wie Jesus sagt, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken sollt. Setzt vor allem alle eure Kraft, eure ganze Energie, alle eure Fähigkeiten, alles, was ihr habt, setzt es fürs Reich Gottes ein. Ich sage euch, das wird euch zum Guten werden, alle eure Energie in Gottes Reich zu setzen. Die letzte Botschaft, die Jesus aus diesem Gleichnis uns gibt, ist, dass es zum Glück auch gutes Land gibt. Und aus all dem, was wir gerade beschrieben haben, diese 3 Flächen, kann gutes Land werden. Ein Weg kann beackert werden, damit er wieder weich wird. Und Steine kann man wegnehmen, damit man dort gut sehen kann. Und Gestrüpp kann man wegnehmen, die Sorgen kann man wegnehmen, damit gutes Land daraus wird. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, nämlich zu sagen, Jesus, ich möchte ganz bewusst im Gebet die Bibel zu nehmen, Bibelstellen zu nehmen, im Hauskreis, wo auch immer, zu sagen, Jesus, ich will dieses Wort lesen, um darin zu verstehen, wie du wirklich bist. Ich will nicht mit Angst und mit Bedrücktheit oder mit schlechtem Gewissen nur das Bibellesen lesen oder die Ergebnisse daraus nehmen, sondern ich möchte daraus gestärkt werden. Ich möchte stark werden fürs Leben, weil dieses Wort Gottes mir Sicherheit gibt. Das sagt etwas über mich aus, wer ich wirklich bin. Nicht unbedingt die Botschaft, die meine Eltern oder Großeltern oder sonst wer, meine Lehrer über mich ausgesprochen haben. Sondern ich nehme die Botschaft, die das Wort Gottes mir sagt. Und ich nehme nicht die Sorgen dieser Welt, sondern ich nehme die Verheißung Gottes, die mir sagt, dass Gott für uns sorgt, dass er für uns ein liebender Vater ist, der uns nicht immer das gibt, was wir wollen, aber das, was wir brauchen. In der Bibel steht, ich gebe euch das, was ihr braucht. Wir wollen immer lieber das, was wir wünschen, ne? Meine Mädels, die heulen nicht immer, weil sie nicht das kriegen, was sie brauchen. Die heulen das darum, weil sie nicht kriegen, was sie wollen. Und wir heulen manchmal mit Gott, weil wir nicht das kriegen, was wir wollen. Aber Gott sagt, ich sorge für dich. Und auch die Frage mit dem steinernen Herz, du kannst Jesus sagen, Jesus, lehr mich, was es wirklich heißt, mich zu demütigen unter dir, mich wirklich von dir regieren zu lassen. Ich will das verstehen, wie das Wort Gottes wirklich darüber redet und mich daran orientieren. Sag Jesus, beacker mein Herz, mach aus meinem Herzen ein gutes Herz, auf dem Wort Gottes landen kann und das mich prägen kann. Und ich möchte noch für euch und für sie beten. Lieber Jesus, hab Dank, dass du zu uns redest und uns ermutigst. Danke, dass unser Herz nicht in dem Zustand bleiben muss, wie es jetzt ist, Wir wünschen uns ein Herz, das dein Wort annehmen und hören kann, damit wir stark werden im Leben, damit wir Sicherheit erleben. Lieber Jesus, ich möchte beten für einen jeden heute Morgen, der dein Wort hört. Ich möchte für ihn beten, dass das, was heute gehört wurde, nicht wieder weggerissen werden kann von Satan. Oder was eingeht, wenn die Hitze der Versuchung und der Angriffe aus dieser Welt das wegreißen wollen und verdorren wollen. Jesus, wir wollen unseren Weg, ein festgetrampeltes Herz, wollen wir beackern lassen von dir, damit dein Wort dort landen kann und es Frucht bringen kann, es gut aufgeht. Danke, Jesus, für dein Wort, das uns ermutigt, das uns zeigt, dass unser Herz und unser Glaube anders sein kann, als es vielleicht bisher war. Danke, dass du eine gute Botschaft für uns hast. Bitte segne uns an diesem Tag, in diesem Gottesdienst noch, aber auch in den nächsten Tagen, wenn wir noch zusammenkommen, um auch weiter davon zu hören, was unserer Seele gut tut. Danke, Jesus, dass du zu uns redest, dass du eine gute Botschaft für uns hast. Amen.